Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 211. Wir werden heute ein Depot roasten und zwar vom lieben Mike, der sein Depot uns zur Verfügung gestellt hat. Wir sind also gespannt. Philipp, deine Woche, wie war's?
Ach du, eigentlich entspannt. Ich war viel unterwegs, mal wieder 4 Tage. Bin jetzt auch gerade so gefühlt wieder hier reingeschneit. Es ist Donnerstag, wir nehmen auf.
4-Tage-Woche hast du.
Die 4-Tage-Woche, genau so sieht's aus. Aber wir haben dafür spannende Investmentideen heute mit dabei. Und natürlich auch Themen der Woche. Welche hast du denn heute mitgebracht?
Ja, bei mir geht es natürlich um die Quartalszahlen. Die haben vollen Lauf genommen. Außerdem gibt es einen richtig großen Deal. Ich werde auf einen richtig starken Kursverlust aufmerksam machen. Und außerdem natürlich noch, Gutes, aber auch Schlechtes aus dem deutschen Aktienuniversum zu berichten. Darauf werde ich dann auch nochmal näher eingehen. Du hast auch welche mitgebracht.
Ich habe ein 100 Millionen Investment mitgebracht. Dann sprechen wir über starke Zahlen vor der Aufspaltung von einem Unternehmen und wir schauen einmal uns unsere Immobilieninvestments an. Wir sprechen über die Danaher-Aktie als Aktie oder als Frage der Woche. Dann haben wir auch noch die Aktie der Woche, die DHL Group, die wir nach dem Thema besprechen. Dann gibt es noch Investmentideen. Wir sprechen über Krebsimpfstoffe und über Okta als Flop der Woche. An alle, die noch ein Teil oder sogar 2 Teile unseres Aktienfonds gewinnen wollen, folgt uns doch mal auf Instagram, weil nächste Woche ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin und es gibt dieses Mal 2 zu gewinnen, weil der letzte Gewinner den Gewinn nicht abgeholt hat. Und Marcel, ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und wir starten direkt mit den Quartalszahlen und du hast uns heute die großen Tech-Unternehmen mitgebracht.
Ja, unter anderem, genau. Also vor allen Dingen Microsoft möchte ich damit beginnen, einfach weil es positiv ist. Ja, es ist schön in einer roten Woche, die wir doch hier jetzt haben, also Stand jetzt. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, bis dann am Freitag der Podcast auch für euch alle zu hören ist. Der Gewinn von Microsoft, hervorragend. Tolles Ergebnis, $34 sind die Ergebnisse übertroffen. Mit $2,99 ist das schon ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Umsatzseitig lag man sogar fast 2 Milliarden höher, als das Analysten erwartet hatten. Auch hier ein Wachstum von 12,8%. Das ist wirklich erstaunlich und gerade auf dem Niveau auch wirklich sehr, sehr üppig. Hut ab. Auch die einzelnen Bereiche sind sehr gut gestiegen, zum Beispiel Produktivität und auch das ganze Thema Office, ne, ist im Prinzip mit 13% sehr, sehr gut gelaufen. Und Cloud, das Herzstück des Ganzen mit weiteren starken Anstiegen auf mittlerweile 24,3 Milliarden US-Dollar. Hut ab, das ist auch wirklich sehr, sehr stark und deswegen die Aktie auch gegen den Trend, zumindest an diesem Folgetag, nachdem sie die Quartalszahlen berichtet haben, mit einem positiven Aufschlag. Das konnte man wiederum von anderen nicht behaupten, aber wir sind gerne investiert. Ich glaube, die Aktie läuft und läuft und läuft über die Jahre hinweg. Toll, auch Dividendenwachstumswert und der Kurs steigt. Und ich glaube, was Besseres kann man sich als Aktionär nicht wünschen.
Nein, und sie läuft wie ein Uhrwerk. Mhm. Also dieses Unternehmen beim Gewinn, aber auch beim Umsatz. Und eigentlich ist das Umsatzwachstum gleich dem Gewinnwachstum. Dazu gibt es noch Aktienrückkäufe, Dividendenerhöhungen. Jetzt kommt noch Activision auch noch mit dazu. Also ich glaube, auch hier wird man nochmal viel mehr aus diesem ganzen Unternehmen herausholen. Ich freue mich total, dass ich hier langfristig investiert bin.
Ja, möchte man auf jeden Fall nichts hergeben. Außerdem haben Zahlen gemeldet, Alphabet. Ja, Google-Mutter hat auch hier, ich sag mal, insgesamt sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht. Gerade auch im Gewinn lag man deutlich über den Erwartungen. Und man hat 1 Milliarde mehr Umsatz gemacht, als das erwartet wurde. 11,1% Wachstum umsatzseitig. Auch das sehr, sehr stark. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Kategorien anschauen, hat man bei der Google-Suche immer noch 44 Milliarden US-Dollar. Das sind 11% Wachstum. YouTube-Anzeigen sind um 12% Wachstum auf fast 8 Milliarden Dollar. Google-Netzwerk 7,6 Milliarden Dollar. Etwas zurückgegangen. Und Sonstiges mit 8,3 Milliarden auch sehr, sehr gut und vor allem 21% gewachsen. Doch jetzt kommt das kleine Haar in der Suppe. Die Google Cloud mit 8,4 Milliarden US-Dollar Umsatz ist mit 22,6% Wachstum nicht ganz so stark, wie es erwartet wurde. Hier hat man, glaube ich, um 300 Millionen verfehlt. Und das war der Grund, warum die Aktie am Folgetag 10% gefallen ist. Das ist natürlich völlig irrational, wenn man bedenkt, dass man hier knapp 300 Millionen weniger Umsatz und dafür hat man eine Market Cap von über 80 Milliarden verbrannt, also so viel wie Nike einzeln wert ist.
Wahnsinn.
Und das ist wirklich unglaublich übertrieben, dieser Abverkauf. Aber da sieht man, wie ja, die Märkte gerade empfindlich sind und auch reagieren auf nur die kleinsten Geschichten und ja.
Aber das sind ja immer Chancen dann auch, ja. Genau,
richtig.
Aber das Problem, glaube ich, natürlich, was die, was der Markt hier ein bisschen bemängelt, ist, dass das Wachstum immer abnimmt von der, vom Cloud. Also es wird ja immer weniger von Quartal zu Quartal.
Man müsste sich die absoluten Zahlen mal anschauen, denn ich meine, klar, dass es prozentual immer ein Ticken weniger ist, wenn man, ich sag mal, trotzdem immer gleich viel, also angenommen, man würde immer 300 Millionen mehr haben zum Beispiel, als, nur mal als, klar, als fiktive Zahl, dann ist natürlich auch prozentuale Thematik runter. Aber ich glaube einfach, dass das ja nicht zu überbewerten ist. Also vielleicht sind welche Aufträge auch einfach verschoben am Ende. Das wird sich zeigen in den nächsten Quartalen. Ich glaube nicht, dass das langfristig ein großes Problem für Alphabet wird. Außerdem überraschende gute Zahlen von Visa.
Da war ich gar nicht überrascht.
Also nicht überraschend, das stimmt, aber besser als erwartete Zahlen,
hätte ich muss auch man nicht. Auch sagen. Ich hätte gesagt, die werden alles pulverisieren, weil wir einfach sehen, dass die Verschuldung in den USA oder global, die Menschen verschulden sich immer mehr.
Okay.
Und allein in Deutschland, wie viele Karten, die ausgegeben werden, sind Kreditkarten.
Ja.
Und da sind natürlich auch von den Monopolisten Visa und Mastercard ganz viele mit dabei.
Absolut, natürlich. Ja, das natürlich in dem Kontext hast du natürlich recht. Aber die Analysten hatten trotzdem 50 Millionen Dollar weniger erwartet im Umsatz. Und auch im Gewinn hat man nicht so starke Zahlen mitgerechnet, also zumindest die Analysten nicht. Tolle Sache, Visa natürlich weiterhin stark. Und auch hier muss man sagen, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, muss man hier sagen, sieht man überhaupt nicht wirklich viel von irgendeiner Rezession. Es sind wirklich tolle Zahlen, hervorragend. Und dazu kommt, dass man die Dividende erhöht um 15,6%. Ist also jetzt auch so weit gewesen. Und dazu noch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Auch das ein echtes i-Tüpfelchen für die jeweiligen Investierten. Die Aktie mit plus 1,2% eher beruhigt, aber das ist ja genau das, was wir gut finden, dass wir eben jetzt hier nicht diese Sprünge haben, danach wieder stärkere Abverkäufe, sondern eigentlich einen sehr, sehr stabilen Aufstiegstrend, der bei Visa jetzt auch langsam wieder Fahrt aufnimmt. Wir bleiben dabei, oder?
Ach ja.
Visa wird wahrscheinlich auch ins Rentendepot einfahren. Und zu guter Letzt habe ich noch mitgebracht die Zahlen von Meta. Sie sind überraschend stark im Vergleich auch zu was die Analysten dachten. Auch hier gewinnseitig enormst übertroffen. Also all der Abgesang vom letzten Jahr ist hier offensichtlich vorbei. 700 Millionen US-Dollar mehr Umsatz. Auf dem Niveau 23% in diesen Zeiten auch zu wachsen, ist hervorragend. Man kann hier wirklich nur appellieren und applaudieren, wie ich finde. Toll, die Aktie erstmal im Plus. Danach kamen die Aussichten, die waren natürlich trotzdem etwas gedämpfter, weil man hier auch nicht zu euphorisch sein möchte für das letzte Quartal. Natürlich sind die Marktgegebenheiten auch hier nicht unbedingt super einfach. Gerade auch das Werbegeschäft ist so ein bisschen stark, volatil. Da muss man schauen, wie das letzte Quartal abschneidet. Deswegen die Aktie danach unter Druck. Und natürlich auch, weil der Markt jetzt hier zum Donnerstag sehr, sehr stark unter Druck ist. Das zieht natürlich alle anderen auch mit runter. Trotzdem muss man sagen, Chapeau für alle, die dachten, Meta oder Facebook ist im Prinzip tot. Kann man hier nicht davon sprechen.
Kannst du das aber glauben, dass tatsächlich im September 7% mehr Leute täglich auf Facebook und Instagram waren?
Ja, ist verrückt, ne?
Aber ich kann das gar nicht. Also ich sehe das bei mir. Ich habe Facebook jetzt gelöscht.
Okay.
Und Instagram, ich nutze es auch viel weniger.
Ja, ich glaube, man darf es nicht nur auf der eigenen Brille sehen.
Ja, sondern auch, ne, aber ich bin überrascht, dass
halt, ne? Also das ist auch noch, das kommt ja noch hinzu.
Also ich sehe bei uns auf MVI, dass wieder mehr Leute anfangen, uns irgendwelche Krypto-Scheiße verkaufen zu wollen.
Ja,
da werden wir jetzt schon wieder öfter angeschrieben. Das nimmt wieder zu. Also ich vermute, das könnte ja wieder so ein Indikator werden, dass die Märkte bald drehen. Dass man jetzt sich schon positionieren möchte, um schnell reich zu werden.
Ach so, ja, das kann natürlich sein. Nee, also ich finde es stark und Hut ab und tatsächlich.
Haben Sie denn gesagt, wie es jetzt, also Metaverse, wie es da weitergeht, wo Sie investieren wollen
Investitionsquote soll an sich ein bisschen runtergefahren werden, weil Meta hat ein was gemacht und zwar haben sie 25% des Personals rausgehauen im Laufe des Jahres mittlerweile. Also das ist schon ziemlich viel prozentual, das muss man sagen. Und da hat man die Kosten ein bisschen eingedämpft und auch die Investitionskosten hat man etwas reduziert, ich glaube knapp 5 Milliarden, ist aber in Ordnung auf der Höhe von, ich glaube immer noch 75, 74 Milliarden, das ist schon noch immer noch eine Hausnummer, ist auch der Grund, warum Arista Networks danach ein Ticken abgerutscht ist, weil sie sehr viele Umsätze von Facebook erwarten oder von Meta erwarten und deswegen hier, ich sag mal, ja, aber auch das eigentlich normal, nichts Unerwartetes, gerade in den jetzigen aktuellen Zeiten, die Rezession setzt offensichtlich ein und das kann man auch hier in den restlichen Quartalszahlen, wenn ich das mal so ganz grob besprechen kann noch, hier sind auch viele dabei, die Zahlen zwar geliefert haben, aber den Ausblick eher gesenkt haben und da reduziert haben. Das sehen wir branchenübergreifend und da sieht man auch, dass die Zinsanhebungen sehr stark gewirkt haben. Gleichzeitig ist es gerade sehr paranoid vom Markt, weil sind die Zahlen zu gut, fällt der Markt, weil, oh Mist, der Wirtschaft geht es zu gut, die Zinsen könnten nochmal erhöht werden. Ist es andersrum? Oh nein, wir haben Rezessionsängste. Also aktuell ist es wirklich sehr schwer, hier irgendwo einen Fuß zu fassen und eine Logik reinzubringen. Besser ist, die lange Brille wieder aufzusetzen, wirklich auf die lange Sicht und da kurzfristige Faktoren eher als Schaukelei zu bezeichnen. Und deswegen ruhig bleiben. Klar, das Minus tut weh im Depot, aber nicht überbewerten.
Was mich jetzt mal interessieren würde, von den vier, in welcher Reihenfolge würdest du sie setzen? Welche Aktie wird am besten performen bis 2026? Ende.
Bis 2026 von denen.
Du guckst vier, jetzt nicht mal auf die KGVs, weil es interessiert mich, ob du es jetzt so einschätzt wie der Markt.
Ich würde tatsächlich Microsoft recht weit oben sehen, auch auf dem Grund des KI,
auf also
gerade bis 26 auf 1.
Okay.
Dann wird Alphabet dabei sein.
Auf 2?
Auf 2. Mhm. Es wird, ja, Visa wird ein bisschen defensiver laufen als Meta, denke ich. Meta wird 3 und Visa 4, aber alle mit einer positiven Tendenz. Natürlich 2026 sehe ich ganz stark von aus, dass wir da viermal plus sehen. Die Frage ist nur, wie hoch.
Also der Markt sieht es aktuell so, auf der 1, wenn man es jetzt wirklich vom KGV betrachtet, Microsoft ist im Moment das, wo man sich am teuersten einkauft, auch auf Sicht bis 2026. Da rechnet der Markt mit einem KGV, wenn das Wachstum auch so kommt, mit 22, gefolgt von Visa, das dann auf 18,5 ist, Alphabet auf 3, 16,3 und Meta auf 15,5. Also Meta scheint man hier irgendwie
da ist nicht die Skepsis so halt drin.
Noch, die Skepsis, aber also ich bin Skepsis aufgrund der Active Users, aber es ist mir auch egal. Also ich brauche es nicht für ein Investment, ich habe es eh über mein ETF und das reicht mir tatsächlich auch, aber du bist investiert eigentlich bei allen, ne?
Nö, Meta nicht, schon lange nicht.
Ach ja, stimmt. Meta bin ich. Kommen wir nach Österreich. Oh. Wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer in Österreich und ich möchte mit dir über Strabag sprechen. Mhm. Den Baukonzern aus Österreich liest man auch sehr, sehr viel hier in Deutschland. Und Strabag investiert 100 Millionen Euro in einen Speicherhersteller namens CMBLU, also Campbell würde ich es jetzt mal.
CM Blue, denke ich.
Oder CM Blue, ja, das könnte natürlich sein. Und ich war total überrascht, für was. Aber es ist tatsächlich so, die bauen richtig riesengroße Speicher. Und die sollen natürlich diese Netzpeaks dann auffangen, abspeichern und dann, wenn wir Strom brauchen, wieder reingeben ins Netz. Und Strabag sagt, wir können hier die Synergien einfach auch heben, weil wir sind natürlich diejenigen, die große Infrastrukturprojekte bauen. Warum sollen wir dann nicht auch gemeinsam diese Speicher mit aufstellen? Man muss natürlich dazu sagen, für Strabag ist das erste Investment im Bereich Speicher. Da sagt der Vorstandsvorsitzende dazu, Großbatteriespeicher wollen wir in-house planen, entwickeln und betreiben, aber wir wollen sie auch als Gesamtlösung anbieten, den Kunden von CM Blue und unseren eigenen. Man muss zu dem Startup tatsächlich sagen, es ist bislang gerade einmal nur ein Pilotprojekt mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt. Die gibt es in den Auftragsbüchern, sammeln sich aber mittlerweile angeblich Gigawatt-Projekte. Damit das Unternehmen diese stemmen kann, ist Strabag sehr wichtig für den Cashflow, aber auch als strategischer Partner. Bis 2025 will man in die Serienfertigung gehen. Im November wird ein Speicher auf dem Kraftwerksgelände des Energiekonzerns Uniper erstmals ans Netz angeschlossen, um den laufenden Betrieb auf die Probe zu stellen. Ich finde das super spannend, was da passiert. Ich bin total gespannt, wie unsere Welt so in 10 Jahren aussehen wird, ja, auch so mit den Speichern etc. Strabag, eigentlich ein interessanter Konzern, aber hier muss man auch wieder sagen, ein Zykliker. Wir sehen es auch hier auf YouTube, ja, also up and down, up and down. Und in 10 Jahren hat die Aktie gerade mal 6,65% Kursgewinne gemacht. Dafür gibt's aber 5,5% Dividendenrendite. Ich glaube auch, der Staat investiert natürlich immer gerne in Infrastrukturprojekte, auch wenn es mal eine Rezession geben sollte, weil das natürlich auch ein großer Arbeitsmarkt ist. Ich glaube, es ist was sehr, sehr Defensives im Depot. Man sollte sich aber auch gefasst machen, dass wenn man jetzt vielleicht schon wieder einsteigt, da man vielleicht auch so einen Peak, so wie es vielleicht aussieht beim Umsatz, bei der Umsatztreppe vielleicht schon wieder einsteigt. Deswegen, für mich wäre es jetzt kein Investment, aber ich glaube mit 3,755 Milliarden Börsenwert, einem KGV von 7,9 und einem KUV von 0,22, wenn man auf Aktien aus Österreich steht und sagt, ich will mal einen Exoten im Depot haben, der ordentlich Dividenden zahlt, why not? Dann in Infrastruktur.
Der volatilste Index, ne? War das?
Ja,
letzte
genau.
Woche haben wir darüber gesprochen. Ja,
Je länger man hält, desto weniger volatil wird er.
Ja, stimmt, das ist ein Argument. Ja, tatsächlich interessante Branche. Trotzdem würde ich hier aufpassen, natürlich auch aufgrund der hohen Zinsen. Ne? Ganz klar, ja. Hier wird es auch durchaus mal zu Stornierungen kommen oder auch vielleicht zu rückläufigen Projekten oder überhaupt neue Projekte werden natürlich auch ein bisschen weniger. Auch wenn der Staat dabei ist, auch er wird sparen müssen hier und da. Und wir hatten das tatsächlich, es hat jetzt nichts mit Strabag zu tun, aber bei uns zum Beispiel vor der Haustür sollte schon 2023, also sprich Anfang des Jahres, sollte die Straße gemacht werden. Aufgrund der ganzen Energiekosten und allgemein der Problematik hat man das einfach im Jahr verschoben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es wieder verschieben müssen und einfach nur flicken, weil jetzt eben auch die Kosten nicht besser sind aufgrund der Finanzierungen. Also das wird sehr, sehr spannend. Aber wem überhaupt Geld egal ist gerade, und das sieht man ganz deutlich, ist die Öl- und Rohstoff. Ja, die ganze Branche ist gerade im Wandel, muss man sagen. Alle haben enormst Geld eingenommen und nachdem wir ja schon in den letzten Wochen überhaupt davon berichtet haben, dass Exxon ja Pioneer Natural Resources für knapp 60 Milliarden Dollar geschluckt hat, gibt es nun einen weiteren Hammer. Und zwar Chevron meldet diesen und möchte Hess übernehmen. 53 Milliarden Dollar werden auch hier in Form einer Aktientransaktion vorgenommen. Das heißt, 171 Dollar je Aktie für die Aktionäre, der Hess-Aktionäre, genau. 10,3% Aufschlag zum vorangegangenen Schlusskurs war das. Also auch noch ein kleines i-Tüpfelchen für die jeweiligen Angelegten. Und Chevron selber möchte mit der Übernahme natürlich weiter und schneller wachsen, sogar schneller als bisher geplant. Also auf der mittelfristigen Schiene will man eben nicht nur so wachsen wie jetzt, sondern mit Hess zusammen, natürlich auch wahrscheinlich durch Synergien, einfach auch mehr für Aktionäre rausholen. Das heißt mehr Dividendenerhöhungen oder auch höhere und auch stärkere und höhere Aktienrückkaufprogramme sollen ermöglicht werden. Ich bin gespannt. Ist ja auch mal eine Frage so ein bisschen, ob sich diese Rohstoffpreise so halten. Ja klar, jetzt haben wir hier wieder ein Problem und da wieder ein Problem auf dieser Erde, weshalb natürlich da auch die Rohstoffpreise weiter hoch bleiben. Aber sollte sich das mal wieder beruhigen, wird es mal spannend, inwieweit das dann sich entwickelt. Aber am Ende ist man wahrscheinlich trotzdem stärker als je zuvor.
Ja, aber man muss sich auch immer fragen, will ich denn sowas investieren? Ja, also wir holen das Zeug ja aus der Erde, das wächst ja auch nicht nach. Irgendwann ist da auch mal Ende. Klar, das dauert noch ein paar Jahre. Aber nichtsdestotrotz, diese Aktie, ich halte sie für sowas von unattraktiv. Ja. Sie hat in 10 Jahren, und jetzt auch nach diesem super Anstieg seit 2020, trotzdem nur 32% gemacht. Und es kann mir keiner erzählen, dass man nicht irgendwann mal, einfach mal nach einer gewissen Zeit immer in sein Depot mal schaut. Und dann willst du doch da mehr sehen nach 10 Jahren als 32%. Klar, du hast Dividenden von 3,86%, aber ich sage dir eins, auch die sind vergessen. Und ich bin überzeugt, dass die Aktie dieses Jahr, der Gewinn soll zurückgehen um 25%, der Umsatz soll um fast 17% zurückgehen. Nächstes Jahr ist das für mich so ein Inflationswachsen, noch so 4%, Danach, das Jahr, soll der Umsatz wieder sogar zurückgehen. Die Aktie hat ein KGV von 10. Ich glaube auch nicht, dass diese Aktie sich jetzt bald verdoppelt.
Nein, das passiert nicht.
Und sie ist gut gelaufen, mal auf Sicht von 3-4 Jahren. Und nichtsdestotrotz, sind wir in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Das ist für mich einfach ein Thema. Stay away, Leute.
Ja, wenn man sich mal die längere Historie der Kennzahlen anschaut, da sieht man zum Beispiel 2013 hat man auch schon Umsätze gemacht von 220 Milliarden Dollar. Dann hat man 200 Milliarden, 100, also sprich halbiert, bis 110 tatsächlich halbiert 2016. Und danach ging es erst wieder aufwärts. Dann geht es wieder, 2020 war ja das schlimme Jahr für alle Beteiligten, ist egal. Ja. Und jetzt ist man wieder bei einem Höhepunkt. Also wahrscheinlich geht es dann auch mal wieder runter, klar. Diejenigen, die schon lange investiert sind, die haben natürlich trotzdem eine ordentliche Dividende, keine Frage. Ich glaube einfach, man kriegt auch in diesen Prozentzahlen der Dividende trotzdem noch ein Unternehmen, was auch kurstechnisch gut wächst. Und da gibt es einige am Markt, die ich eher für attraktiv halte, als es in dem Falle jetzt Chevron ist. Zumal, klar, die Aktionäre selber sehen diesen Deal jetzt auch nicht gerade als absoluten Heilsbringer. Die Aktie ist dann einfach mal runtergefallen von 100, knapp 65 runter auf 153. Das ist recht üppig für einen Defensivwert. Und du hast schon recht, die Seitwärtsphase, die hält zwar an. Aber
was ich noch dazu sagen möchte, dieser 10,3%ige Aufschlag, das ist ja lächerlich.
Ja.
Das zeigt ja auch, dass man vermittelt ja diesen Hess-Aktionären auch so ein bisschen so, da ist nicht mehr viel drin.
Ja.
Also, gib mal ran. Sie gehen wahrscheinlich davon aus, dass tatsächlich einfach dieses Unternehmen, dass der Aktionär sagt, komm, ich will da einfach nur raus, gib mir 10% mehr, danke, tschüss.
Ja, ein Analyst hat das auch gesagt, das habe ich gestern gelesen bei Seeking Alpha.
Das war ich.
Dass der Übernahmepreis von Hess für 171 US-Dollar je Aktie wohl zu niedrig erscheint. Deswegen, es ist ja auch nicht durch, der Deal. Jetzt wird es ja spannend, ob das erstmal so klappt. Ich meine, zwischenzeitlich hat ja gestern auch Hess die Zahlen gemeldet mit wirklich starken Zahlen, also auch gewinnseitig richtig gut, auch umsatzseitig. Also hier hat man halt gesehen, dass die Rohstoffpreise dann eben im letzten Quartal jetzt nicht wirklich nach unten gelaufen sind, sondern auch teilweise natürlich eher für profitabel waren. Aber klar, ich bin bei dir, ich sehe es auch nicht als Investment Case, aber ich finde es krass, wie die Branche jetzt gerade richtig ihr Geld in die Hand nimmt, um sich weiter zu, ja, man sieht es auch immer wieder bei diesen Branchen, die richtig gut liefen zuletzt. Ne? Also wir haben es bei Biotech gesehen, da gibt es sehr viele Übernahmen, da hat man einiges gesehen, von dem Seagen-Deal von Pfizer bis hin zu Novo Nordisk, kleinere, viele kleine Deals, und jetzt sieht man eben an den Ölwerten, die halt richtig gut gelaufen sind und dann halt deswegen ihr Geld in die Hand nehmen, um sich zu vergrößern. Das ist ja auch vielleicht kein Fehler.
Aber Zyklika kauft man, wenn die Kanonen donnern. Und aktuell klingeln spielen die Violinen ein schönes Lied.
Ja.
General Electric war so ein Konzern, das war ja so das Pendant zu Siemens. Und sie haben ja 2021 beschlossen, dass sie sich auch aufspalten wollen, genauso wie Siemens das macht, in drei unabhängige Einheiten, die weniger komplex sein, damit die blöden Aktionäre es einfach besser verstehen und somit man mehr Wert hebt. Ja, also
da kann ich mich nicht zurückhalten.
Das ist gut. Es ist leider so, ja. Und ich kann mir immer, wenn man so ein Stück Kuchen in drei Teile auf einmal schneidet, dann hast du trotzdem immer noch denselben Kuchen. Ja,
wobei ich bin mir nicht sicher, ob man dann den gleichen Kuchen in drei Teile schneidet. Oder es ist zum Beispiel ein Kuchen, der drei Schichten hat und man nimmt immer jede Schicht einzeln runter.
Genau, ja.
Das ist wahrscheinlich eher das.
Und naja, Bild. Die Gesundheitssparte GE Healthcare, das hat geklappt.
Ja.
Chapeau, muss auch man tatsächlich gut sagen. Mhm. Der Konzern hat es bereits Anfang des Jahres abgestoßen. Anfang 24 soll jetzt die Energiesparte GE Vernova sowie GE Aerospace als Rechtsnachfolger des bisherigen Konzerns einzeln an die Börse gebracht werden. Und der Vorstandschef Larry Culp sagte am Dienstag in einer Telefonkonferenz: Wir wollen drei unabhängige Marktführer schaffen. In der Gesundheitssparte sind wir schon dort, wo wir sein wollen. Und ich glaube, man hat das Beste zuerst an die Börse gebracht und jetzt kommt der Rest von Rudis Restrampe. Und
ja, genau.
Es gibt Positives und wir werden ja auch nochmal über Siemens Energy natürlich auch nochmal sprechen. Ja. Die erneuerbaren Energiesparte verringerte ihren Verlust. Jawohl, das Geschäft von GE mit Flugzeugtriebwerken und anderen Teilen profitiert tatsächlich vom florierenden Ersatzteilgeschäft, weil neue Maschinen sind knapp. Das ist immer das Problem, wenn man nur zwei Anbieter am Markt hat.
Ja.
Die machen das natürlich sehr, sehr entspannt. Und jetzt nutzen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge länger und müssen somit auch häufiger gewartet werden. Und GE rüstet sich jetzt in einem Joint Venture mit dem französischen Konzern Safran, rüstet man jetzt unter anderem die 737 MAX und den A320neo mit Triebwerken aus. Ja, in diesem Jahr gab es trotz anhaltender Zuliefererprobleme 30% mehr Flugzeugmotoren, die ausgeliefert worden sind, als 2022. Das trieb den Umsatz im dritten Quartal um 20% nach oben auf 17,3 Milliarden Dollar. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Warum schafft man es, 30% mehr auszuliefern, aber nur 20% einzunehmen? Wo sind die 10%? Sie sind wahrscheinlich einfach bei Rabatten.
Kann durchaus sein.
Ja. Der bereinigte Gewinn vervierfachte sich aber trotzdem auf 1,62 Milliarden Dollar. Das lag auch daran, dass die erneuerbare Energiesparte den Verlust von mehr als 900 Milliarden Dollar auf 317 Millionen Dollar eingedämmt hat. Marcel, ist das jetzt hier für dich ein Investment, um zu sagen, mein Gott, jetzt habe ich halt noch zwei Teile, also mein Kuchen wird... Ich krieg noch zwei Schichten.
Ja, also GE Healthcare selber als Sparte
finde
ich
gar nicht so schlecht.
Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mal irgendwann ein geiler Deal wäre, Siemens Health zusammen.
Das
wird nicht passieren, aber es wäre auch schon aus unternehmenspolitischen Gründen nicht, aber wäre trotzdem irgendwie ganz interessant. Finde ich, ist eigentlich eine gute Abspaltung und auch eine interessante Abspaltung, auch mit sehr guten Produkten. Ich habe mich mal damit beschäftigt, mal ein bisschen, würde jetzt nicht investieren, aber ich finde es trotzdem erstmal grundsätzlich gut. Du hast gesagt, drei unabhängige Unternehmen, also
genau.
Heißt, GE selber bleibt nicht mehr GE, also nicht
so, wie bei
Siemens. Siemens ist ja einzeln, dann Siemens
Healthineers genau.
Und nee. Okay.
Ciao, Kakao.
Okay, dann quasi einfach die drei Sparten komplett.
Aber
vier Sparten raus.
Ich muss auch jetzt wieder warnen, die Aktie ist einfach brutal gut gelaufen. Ja, in einem Jahr 54%. Wir sind am 52-Wochen-Hoch, fast in der Nähe. Das KGV liegt bei 43, die Dividendenrendite bei 0,28. Leute, Finger weg.
Ja, und was man noch dazu sagen muss, der langfristige Abwärtstrend, der ist, obwohl die Aktie gut gelaufen ist, immer noch intakt. Und der geht schon seit, Achtung, seit 2000. Also sprich, seit der Bubble ist diese Aktie nie wieder irgendwie in höhere Höhen gekommen, beziehungsweise hat auch nie wieder richtig höhere Hochs gebildet. Nur natürlich kurzfristige und mittelfristige Trends sind natürlich positiv gewesen, aber dazwischen gab es immer wieder starke Abverkäufe. Würde ich auch ein bisschen aufpassen, wäre jetzt nicht mein Investment-Case, aber eine spannende Aufspaltung, wie ich finde. So, die Woche. Ich konnte es gar nicht oder habe es gar nicht gleich mitbekommen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, was ich davon halte und dachte so, schaue ich mir das mal an. Worldline, ne? Also Worldline ist ja ein Zahlungsdienstleister, sprich man kann es durchaus mal gelesen haben, wenn man mit Karte gezahlt hat.
Ich an Terminals. Meine es auch schon mal gelesen.
Das liest man doch hier und da und gerade auch in Deutschland sehr, sehr oft, muss man sagen. Und diese Aktie von Worldline ist ein französisches Unternehmen.
Bonjour.
Eigentlich mal ein Konkurrent von Wirecard.
Hallo.
Ne? Nur, dass sie halt wahrscheinlich.
Und Adyen wahrscheinlich dann auch. Und Adyen,
genau. Also das ist, nur, dass sie halt. Ich sag mal, wirklich.
Vielleicht haben sie auch kein Geschäftsmodell.
Das kann auch sein. Also die Börse hat zumindest gedacht, das stimmt, das ist kein Geschäftsmodell. Denn es ging am Mittwoch um minus 57, teils 59% nach unten. Das ist natürlich zerrissen. Das ist zerrissen dafür, dass eine Aktie ja auch schon nicht unbedingt so teuer war. Und der Grund dafür sind enttäuschende Umsatzzahlen für das dritte Quartal und ein gesenkter Ausblick für das Gesamtjahr. Das habe ich mir mal genauer angeschaut. Die Aktie fiel dann auf unter 10 Euro, das ist ein Allzeittief, also nicht nur ein 52-Wochen-Tief, sondern Allzeittief.
9,90 Euro.
Vor zwei Jahren.
Das klingt wie so ein Sonderangebot.
Ja, den kannst du ins Regal stellen. Und 80 Euro war der Aktienkurs noch vor zwei Jahren. Also du siehst, wahnsinnig unter Druck gekommen, schon ohnehin und jetzt auch noch das. Und die Peer Group hat es direkt mit runtergerissen. Adyen hat erneut die 600-Euro-Marke getroffen, ist danach wieder ein Stück abgeprallt, weil die Unterstützung groß war, also auch minus 12% zeitweise. Block fiel sehr stark ab, natürlich auch im Rahmen der allgemeinen Abverkaufs an der Nasdaq. PayPal ebenfalls unter Druck, natürlich. Und ja, witzigerweise hat es auch Wirecard angezeigt, minus 35%. Also diese letzte Leiche, die da noch irgendwo rumliegt, auch die fällt 35%. Egal, ist nicht der Rede wert.
Steig da jetzt ein.
Geh rein jetzt, ja. Alles oder nichts. Wir wollen noch unser Geld zurück. Genau. Aber Philipp, dann habe ich mal drauf geschaut, warum, wieso, weshalb. Und tatsächlich, die Franzosen haben in Deutschland den wichtigsten Markt. Das heißt, hier wird am meisten Umsatz erzielt. Also sprich, ja, offensichtlich sind hier die meisten Zahlungen, die am Ende für Worldline interessant sind. Und da sagen Analysten, naja, der Abschwung der deutschen Wirtschaft. Und wir wissen ja, dass wir ja sogar wir haben ja wirklich eine Rezession zuletzt auch wieder gehabt, wo andere Länder mit Plus auch ihre Wirtschaft weiterhin stark vorangetrieben haben. Und das heißt ja, wir sind nicht nur in einer Rezession, sondern auch einer relativen Rezession zum Konkurrenzkampf der Weltwirtschaft. Und naja, die Schwäche könnte jetzt anhalten, denn ich sag mal, das Szenario ist ja nicht besser geworden, auch gerade auch hier in Deutschland. Und man muss sagen, dass die Zahlen an sich nicht mal so weit entfernt waren von den Analystenschätzungen. Ich habe gedacht, na, das ist ein Riesengap, ne? Die werden sich völlig verplant haben, Management, Kommunikationsfehler, könnte alles das sein, aber so weit waren die gar nicht weg. Und wenn man sich das mal anschaut, 1,2 Milliarden Euro hat man Umsatz gemacht, 4,8% Wachstum. Im Bereich Merchant Services, was Block zum Beispiel auch anbietet, ne, oder was man auch bei Shopify immer mal liest, 8% nach oben. Ja, na klar, es ist nicht so viel, wie es erwartet wurde, aber die Reaktion finde ich total übertrieben und völlig heftig. Die Bewertung, das KUV von 0,5 und ja, ich sag mal ganz stupide, die 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind bei Wirecard, die könnten schon fast reichen, um Worldline zu kaufen. Also wenn Marshalek jetzt mit vollen Händen wiederkommt, kann er sich die nächste Putze unter den Nagel reißen. Also
für mich zeigt auch, dass
2,7 Milliarden Marktwert jetzt.
Und 4, gucken wir mal. Weil Siegel Worldline. Alpha zeigt hier 6,92 an.
Okay, dann ist bei TraderFox steht es dann vielleicht falsch. Gucken wir nochmal. Faktencheck. Aber ich glaube 4, und Milliarden an Bewerte. Gut, das haben sie heute, jetzt haben sie auch wieder ein Stück nach oben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder reicht. Das habe ich heute nicht verfolgen können zum Donnerstagabend. Und die Aktie ist jetzt
ja, gerade 11%. 2,6.
2,6. Und jetzt ist ja schon 11% wieder ein Plus. Also ganz normale Gegenreaktion.
Unfassbar. Also dieses Unternehmen ist ja auch vom Buchwert nur noch bei 0,68. Das heißt, man könnte es jetzt sogar unter Wert kaufen, nochmal für einen richtigen Discount. Aber keiner wird hier zuschlagen. Und ich bin auch so schockiert. Geile Marge, 66%, wird zu einer Nettomarge von 9%.
Das ist ein starker Marktkampf, denke ich. Ne? Also auch wie Surf hier, die ganzen anderen, also ihr, wie heißen sie denn? First Data, die ja auch unter anderem Ähnliches machen. Da wird sich
Linkohr und Nixdorf.
Da muss man, glaube ich, hier und da auch mal aufpassen.
Nee, Diepold Nixdorf heißen
die. Ja, das sind ja eher die Automaten. Ne? Das sind ja nicht die Zahlungssysteme.
Haben die aber, nicht Kassen?
Ich glaube, die haben Kassen. Naja, wahrscheinlich nicht relevant, habe ich nicht oft gesehen. Egal, für Starter sieht man sehr oft und Wörtlein ja mittlerweile, also auch an sich, aber ich glaube, hier wird man auch mit Rabatten natürlich hier und da drehen müssen. Mein Dönermann übrigens ist wieder umgestiegen von so einem Sparkassending zurück zu SumUp, witzigerweise. Also er hatte erst SumUp, danach ist er erst, wahrscheinlich waren dann die Gebühren dann da und dann haben sie gedacht, nee, komm, zurück zu SumUp. War leichter, keine Ahnung. Also all das spielt also ja eine Rolle. Wörtlein hart unter
auf Druck. Auf gar keinen Fall kaufen.
Wenn, oder traden.
Außer man kauft das gesamte Unternehmen.
Genau, oder gleich 2,7 Milliarden auf dem Tisch oder wie viel, ja. Genau.
Was wir ja auch haben, sind Investments in unseren heutigen Werbepartner Rockets. Und Rocket hat, sie werden 10 Jahre. Also erstmal gratulieren wir. Es gibt ein Gewinnspiel. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Den Link gibt's in den Shownotes. Und wir investieren ja bekanntlich dort in Immobilien. Und tatsächlich, wir haben noch 44,25 Euro auf unserem Konto
als weil wir Zinsen. Diese Woche erst Zinsen erhalten haben tatsächlich.
Genau.
Wieder, ich glaube, 17 oder 15 Euro, irgendwie sowas in die Richtung auf das 250 Euro Investment. Genau.
Wir haben 4.300 Euro haben wir investiert. Und tatsächlich hatten wir bis jetzt noch keinen Ausfall. Also wir haben bis jetzt noch richtig gut gepickt. Das ist natürlich auch risikoreich, das muss man einfach sagen. Ja, also man muss sich auch damit auseinandersetzen mit den ganzen Investments. Es geht ab 250 Euro los. Und es gibt natürlich 3 Rockets. Ja, also 3 Raketen. Die grüne Rakete, die Green Rocket. Da kann man in nachhaltige Investments investieren oder dort Kredite geben. Dann die Home Rocket, Immobilien. Das machen wir ja. Und da gibt's aktuell ja auch wieder Wahnsinns, ja, Chancen. 2 Jahre lang 11,5% Zinsen. 2 Jahre lang 11%. Nochmal 2 Jahre lang gab es vor kurzem 11,5%. Da haben wir ja auch investiert, das Brauereiquartier in Graz. Aktuell gibt es 2 Sachen in Wien. Hier geht es ab 250 Euro los. Dann gibt es noch die Lion Rocket. Da kann man in mittelständische Unternehmen investieren. Aktuell gibt es dort nichts. Und bald startet Magment, magnetische Lade. Innovation
super spannend.
Elektrofahrzeuge.
Ja.
9,5% gibt es da. In 4 Tagen geht's los. Oder jetzt dann in 3, wenn ihr den Podcast hört. Deswegen, wir packen euch den Link in die Shownotes, Marcel. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur Frage der Woche.
Ja.
Die haben wir erhalten auf Instagram. Also wir sind dort immer erreichbar, nicht nur für die ganzen Krypto-Trader. Ich lese mal kurz vor. Moin, deiner hier wird Nachzahlen wieder ordentlich abverkauft. Ihr hattet das Thema im Podcast. Habe ich was verpasst? Zahlen waren doch über den Erwartungen.
Ja, da hat er recht. Also moin zurück. Dana hier war natürlich über den Erwartungen und hatte auch ein sehr gutes Quartal an sich. Aber der Ausblick war das Thema, was gerade dazu führte, dass Dana hier auch wieder neue Tees gebildet hat. Deswegen habe ich gesagt, nach der Abspaltung, passt auf, dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Das heißt, wer investiert ist, lässt es einfach laufen und wartet bis zum Nachkauf oder wer einsteigen möchte, wartet auch. Es gibt aktuell noch neuere Tees und das ist der Grund. Und das sieht man auch und das kann ich gleich mal allgemein formulieren, die medizinischen Ausrüster generell. Also wir sehen es bei Thermo Fisher einen Tag später. Dana hier haben wir es gesehen, Sartorius ohnehin und auch Charles River und so weiter und so fort. Die sind alle unter Druck geraten, weil sie in den Quartalszahlen zwar okay oder auch teilweise gut, aber der Ausblick ist das große Problem. Hier wird man mit mehr Gegenwind rechnen müssen, einfach weil, naja, wenn die Wirtschaft lahmt, also das ist gerade auch in dem Sektor schön zu sehen, dass hier rezessive Tendenzen sind. Manche wachsen nur noch ganz gering, manche wachsen gar nicht, also sondern schrumpfen sogar. Und da muss man schon sagen, dass es hier an dieser Branche nicht vorübergeht, der hohe Zinssatz und deswegen auch Investitionen zurückgefahren werden. Das kommt natürlich auch da, naja, ich sag mal, zu schlechten Performance-Dinger. Und man muss ja auch sagen, der Pharma-Boom ist halt erstmal von Corona-Zeiten vorbei. Da hatten sie sehr viel eingenommen. Und jetzt muss man das sich immer so als Linie vorstellen. Und wenn aus dieser Linie der Kurs mal rausspringt oben hin, dann kann es auch sein, dass man wieder zurückkommt auf die normale Linie des normalen Wachstums. Und jetzt sehen wir eben hier eine Erholungsphase immerhin. Und es ist eben eine schwere, ja, aktuell eine schwere Bedingung, die hier auf dem Markt oder auch dem Marktumfeld und alle schreiben das. Es ist immer das Gleiche im Ausblick, naja, das Marktumfeld ist schwierig, Zinsen hoch. Also hier leiden einige.
Ich möchte dazu einfach nur was von den Höhnern sagen.
Okay.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Genau.
Leute.
Wobei, ja.
Also ja, also die, ja. Trotzdem, die Denner hier Aktien, 5 Jahren, 121%, die wird nicht mehr, also ja, klar, die Analysten sagen, ab 2025 geht sie erst wieder los, aber ich sag dir eins, mein Freund.
Ja.
Ich werde hier nachkaufen.
Ja, ich auch. Die Frage ist nur, wann? Und ich würde sie jetzt noch nicht machen.
Ich mach's über einen Sparplan.
Ja, das wäre vielleicht
das wird 50 Euro jetzt im Monat. Und dann geht das hier ab, bis die Gewinne, bis das Wachstum wieder positiv wird. Ja. Das sage ich dir.
Wenn du mal den, wenn man sich mal den Chart anschaut und den vielleicht auf, naja, 15 Jahre oder fast 20 Jahre hochzieht, und dann hat man eine Linie gezogen, dann ist dieser Kurs jetzt aktuell wieder auf dieser Linie zurück. Das heißt, dieser Ausreißer, den es dann gab, seit 2020, der ist jetzt wieder, naja, ich sag mal, glatt gezogen, muss man fast schon sagen.
Die Leute werden älter, die Leute gehen öfter zum Arzt, der Wohlstand wächst weltweit, ja. Und das wird immer mehr werden. Und na klar, die hatten alle einen Boom, auch dank Covid.
Ja.
Das muss man, aber Leute, jetzt sind wir einfach wieder im normalen Bereich. Und wenn ich meine Kohle in ein Unternehmen nur stecken dürfte, denn hier wäre ganz vorne in der Auswahl mit dabei.
Ja.
Sie sind sehr Shareholder-freundlich. Und deswegen, also wenn ich jetzt, Wantan würde man auch vielleicht beim Asiaten sagen.
Ja,
deswegen komme ich jetzt weiter, gehe ich von der Medizintechnik zur Biotech. Und letzte Woche Flop, heute mein Top, Marcel.
Okay.
Es ist BioNTech. Dazu muss ich ganz klar sagen, wenn man jetzt hier sagt, boah, der Philipp hat gesagt, hier, BioNTech, da gehe ich jetzt mal rein. Ich persönlich würde hier nicht investieren, werde es auch nicht, aber ich kann doch verstehen, wenn man sagt, das hier wird eine hochspekulative Situation, in welche ich mich einfach begebe. Warum? BioNTech hat die Woche von ihrem Impfstoff, ja, einem Krebsimpfstoff, den sie am entwickeln sind, der heißt CARVac, haben sie die Studienzahlen einfach mal rausgehauen. Und ich glaube, diese Zahlen, und die werde ich jetzt einfach mal nur vorlesen, die sprechen für sich. 44 Patienten, die Krebs haben, bekamen den neuen Impfstoff in 4 Dosierungsstufen. Bereits nach 2 wurde ein Zwischenstand festgestellt, ja? Die Wirkung von 2 Dosierungsstufen, das heißt, anstatt 4 gab es dann 2 Dosen, ja, also eine höhere Dosis, bei 59% der Probanden schrumpften die Tumore um mindestens 30%. Bei fast allen Patienten, 95%, war die Krebserkrankung nach der Impfung stabil. Heißt, der Tumor wuchs nicht weiter. Wenn man 4 Dosen vergeben hat, also 4 Schüsse sozusagen, war die Erfolgsquote etwas geringer, aber bei immerhin 45% der Patienten schrumpften die Tumore um mindestens 30%. Und die Krebserkrankung konnte bei immerhin 74% aller Patienten stabilisiert werden. Grund für den Abfall der Zahlen bei 4 Dosierungsstufen konnten die Daten von 38 Patienten nur belastbar ausgewertet werden, bei 2 Dosierungsstufen von 13 Patienten. Wie sah es, und das muss man natürlich auch sagen, mit den Nebenwirkungen aus? Wir wissen ja selber, damals der Corona-Impfstoff hat impotent gemacht. Jetzt bin ich trotzdem Vater geworden. Ja, wem muss ich?
Ja, muss mal Microsoft Bill Gates mal fragen, ob da vielleicht was schiefgelaufen
ist. Ich muss mal zu meiner Frau. Ich kenne jemanden tatsächlich, der immer gesagt hat, das macht impotent, und er hat schon sein zweites Kind bekommen. Hier wird einmal einer richtig verarscht.
Ja,
ja, ich will es einfach nur sagen.
Aber
er lässt sich auch richtig verarschen. Ja,
das ist gut, das ist gut. Gut,
also Nebenwirkungen. Im Verlauf der Impfabrechnung konnte bei 23 der 44 Banden ein dosierabhängiger Anstieg von Entzündungsreaktionen beobachtet werden. In den meisten Fällen war es Fieber oder niedriger Blutdruck. Bei 2 Patienten traten verlängernde Beschwerden auf, in einem Fall sogar lebensbedrohliche. Bis 2030 will BioNTech schon bis zu 10.000 Krebspatienten behandeln. Und ich muss dir ehrlich sagen, Marcel, ich sehe BioNTech als, entschuldige den Ausdruck, als eine Biotech-Bude, wie es sie zuhauf gibt, nur mit einem unfairen Wettbewerbsvorteil. Sie sind einfach mal sowas von finanziert. Sie haben eine Cash-Position von fast 17 Milliarden Dollar in der Bilanz. Sie sind in den USA gelistet. Das heißt, sie kommen vermutlich auch noch schneller an Cash. Und sie haben unter 300 Millionen Dollar Debt, also Verschuldung. Ja. Die Analysten gehen davon aus, dass die nächsten Jahre auch bis 25 hinweg diese Gewinne und auch die Umsätze rückläufig sind. Nichtsdestotrotz werden sie dadurch viel Cashflow auch weiterhin noch erzielen. Und deswegen glaube ich und bin auch total begeistert von diesen Daten, dass sie es schaffen könnten, weil sie einfach diesen unfairen Wettbewerbsvorteil haben mit der Cashposition. Aber wenn das schief geht, dann kannst du die Bude vielleicht sogar zumachen. Das könnte tatsächlich passieren.
Ja.
Aktuell, ich wünsche ihnen nur das Beste. Und ich glaube, wenn das kommt, könnten sie auch wieder die alten Hochs erreichen. Aber der Weg dahin wird steinig und schwer.
Ja, also was soll da jetzt noch kommen? Also
was soll da jetzt noch kommen?
Was soll ich jetzt sagen? Also drei Brillen. Die erste aus Patientensicht bitte ich drum, dass das wirklich was funktioniert. Ne? Es ist wirklich wieder während Weinsteilen und es sind tolle Ergebnisse. Ja. Na klar muss das Ganze noch viel breiter aufgezogen werden in den Studiendaten. Deswegen dauert es auch noch so lange, weil sie natürlich auch die Zulassung benötigen. So, jetzt die Investorenbrille. Na gut, klar, der Unfair-Vorteil von den 17 Jahren ist natürlich ein Riesending, ne? Weil sie müssen sich nicht die Sorgen machen, weiter zu forschen und können hier natürlich über Jahre hinweg auch, ich sag mal, das Personal bezahlen, die Sachen, die eben da sind und das Medikament weiter voranbringen. Es ist auch nicht das Einzige, was auf der Pipeline ist. Sie haben ja noch viel mehr in der Pipeline. Nur ist diese Pipeline halt noch so jung, dass sie noch lange nicht in der Zulassung ist und das ist wahrscheinlich eins der weitesten. Und deswegen, also es ist eine reine Spekulation und du sagst es schon, also wenn das schief geht, klar, ist vielleicht können sie das auch noch überbrücken und den nächsten Kandidaten vielleicht zur Vergoldung bringen, ne? Keine Frage. Ich würde es mir auch unbedingt wünschen, dass es klappt. Für BioNTech wäre es eine Riesensache, für Deutschland auch toll, so ein Unternehmen zu haben. Das ist nach wie vor der Fall und aus Aktionärsicht würde ich aufpassen. Das ist natürlich eine Wette und hier kann es natürlich auch weiter runter gehen, denn jedes Jahr, was jetzt noch kommt und wo Corona-Impfstoffe jetzt, sag mal, nicht mehr wirklich gefragt sind, also im Verhältnis zu den letzten Jahren, muss man aufpassen, dass hier natürlich die Umsätze weiter zurückgehen werden, auch die Gewinne dann dementsprechend schwierig werden und deswegen kann die Aktie noch weiter unter Druck geraten. Trotzdem, wenn die Daten so weiterfallen kommen, bin ich guter Dinge, dass BioNTech, ich sag mal, einen Riesenvorteil hat zu allen anderen Biotech-Putzen, die versuchen, irgendetwas hochzubringen, was am Ende vielleicht dann an der zweiten Phase scheitert.
Ich könnte mir aber vorstellen auch, dass wir hier tatsächlich vielleicht sogar einen Übernahmekandidat haben.
Ja.
Aktuelle Market Cap 22 Milliarden und wir haben 17 Milliarden Dollar Cash. Wenn das aussichtsreich wird, aber dann wird der Kurs auch wieder ansteigen. Also wenn man das machen will, auf gar keinen Fall würde ich jetzt hier mit einer Einzelposition starten. Ich würde hier auch sagen, hier hat man auch viel Zeit.
Ja.
Könnte man hier mit einem Sparplan 10 Euro, 25 Euro im Monat über Jahre hinweg das Thema spielen. Aber auch nicht wundern, wenn die Kohle einfach weg ist.
Ja, genau. Beziehungsweise wäre es auch bei einer Übernahme, würde ich sagen, dauert es noch genau deswegen, weil die Studiendaten jetzt, ich sag mal, die ersten paar sind, ne? Da sind natürlich noch viele, viele Schritte, die auch nicht nur Geld kosten, sondern die auch gleichzeitig, ich sag mal, ganz andere Ergebnisse wird sich hervorbringen können. Deswegen Vorsicht auch an dieser Stelle. Aber spannendes Thema
krass,
und ich freue mich natürlich für BioNTech für diese guten Nachrichten. Gute Nachrichten gab es auch aus einem deutschen Unternehmen und zwar Beiersdorf. Es fällt nicht auf. Ne?
Also, in Hamburg sagt man Tschüss.
Ja, Nivea, ne? Also ist zum Beispiel ein Produkt. Und das gefällt mir gut an Beiersdorf. Wir haben sie ja öfter auch gescholten vor ein paar Jahren noch.
Und ich jetzt muss die man auch immer noch
genau aus guten Gründen oder nachvollziehbaren Gründen. Kannst du auch gleich nochmal erläutern. Aber man muss sagen, das ist erneut und auch in dem Falle die dritte Prognoseanhebung in diesem Jahr. Das ist wirklich gut, finde ich stark. Und vor allem auch das Consumer-Geschäft läuft hier richtig gut mit niedrig zweistelligen statt nur noch hoch einstelligen prozentlichen Wachstumsraten, das ist wirklich sehr gut, kann sich sehen lassen und Consumermarkt kann im Prinzip auch das Ganze mit der Tesa-Flaute, die Beiersdorf immer noch hat, gerade auch aus der Industrie, gut wettmachen und deswegen ist die Aktie weiterhin relativ stark in einem gesamtschwachen Handel und da muss man sagen, hat sich die Aktie doch enorm gut entwickelt, dafür, dass sie eigentlich, in meinen Augen jetzt nicht so das ambitionierteste Pferd war, aber tolle Sache.
Ja, das große Problem, was ich hier sehe, ist einfach die Familie Herz. Die halten mehr als 50% aller Aktien. Die nehmen sich einmal im Jahr da die paar Gewinne als Dividende raus und freuen sich ihres Lebens.
Die übrigens nie erhöht wurde, ne?
Ja, genau. Also warum auch?
Seit über 10 Jahren nicht.
Das interessiert die wahrscheinlich auch gar nicht.
Nee.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Aktie so teuer bewertet ist. Weil wir einfach wenig Free Float haben, ja? Und ich glaube, wenn du jetzt eine Beiersdorf kaufst zum KGV von 36, dann machst du das, weil du dir wahrscheinlich jeden Tag hier das Nivea-Zeug in die Haare schmierst. Ja, das
ist eine emotionale Geschichte.
Es ist eine emotionale Geschichte,
aber
der Aktienkurs, Leute, keine 6% in 10 Jahren im Schnitt. Und hätte man, ich glaube hier, warte, ich guck mal, was da aufsteht. 1998, 1000 Euro investiert, ja. Überleg dir mal, da wären daraus jetzt 5.841 Euro geworden.
Ja,
Brauche ich nicht.
Geht besser, ne?
Brauchen wir nicht.
Es klingt auch nicht schlecht, jetzt muss man an Demut ranhalten.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Familie gemacht. Herz verkaufen würde, dann würde, also wenn die jetzt nicht wir diesen Großaktionär hätten, dann hätten wir eine Dividendenrendite vielleicht sogar von 3%, ein KGV vielleicht von 15 bis 20. Aber das ist...
Ja, was mir schlichtweg fehlt, ist die Fantasie. Fürs Langfristige, diese Long Range, wo ich sage so,
boah, aber gut, hier, sie aber wachsen, okay. Sie scheinen die Margen
okay.
noch besser zu machen, sie scheinen wahrscheinlich noch besser ihre Creme.
Ja.
Gut, ich habe ja auch, ich glaube, nee, weiß gar nicht, mein Haarwachs.
Ach, guck an.
Ja. Muss ich da mal gucken, aber ich glaube, das ist von Taff. Keine Ahnung. Ja. Naja, die Woche kommen wir zu meinem Flop der Woche, Okta.
Ja, ich habe es auch gelesen. Da war ich war auf Malle.
Ja.
Und es war einfach
Okta zu hören. Wird gehackt.
Ja, das war das Erste, was ich gelesen habe. Okta, also Cybersecurity-Unternehmen, wird gehackt.
Das ist so für mich ein bisschen, wenn du einen Personenschützer hast und der bringt sich um.
Ja, wo du Adidas Mitarbeiter bist und hast keine Schuhe an.
Also,
gar keine.
Leute. Also Okta wird gehackt und jetzt gibt's ja noch das i-Tüpfelchen, das kann ja mal passieren. Cloudflare hat sie gewarnt. 2 Wochen vorher. Und das hat Cloudflare jetzt schön öffentlich ausgebreitet und hat gesagt, passt mal auf hier, Okta, wir haben euch ja damals schon mal hier eine Mail geschrieben, aber
eine Mail geschrieben, ja,
Opa. Das war euch ja anscheinend egal.
Ja.
Ich bin total schockiert und ich lege mich fest, diese Aktie ist für mich jetzt nur noch uninvestierbar. Die Kunden werden jetzt davonlaufen. Und ich glaube, wenn der Lock-up-Effekt oder der Lock-in-Effekt vielleicht nicht so groß ist, dann werden viele hier sagen, nee, Okta lieber nicht.
Ja, ne, vor allem ist das ja natürlich aus den 1-3 Investoren-Sicht richtig schwierig, weil wenn ich sehe, dass man hat eine Warnung und dann hat man nicht reagiert, dann ist das natürlich etwas, was ich bedauerlich
überheblich
finde.
Überheblich ist das. Also da muss doch irgendeiner mal gucken.
Ja, also das
aber vielleicht waren sie auch schon so gehackt, dass die Hacker die Warnung von Cloudflare abgefangen haben.
Ja, das kann sein. Dass sie die Hacker
und Cloudflare hat sie selber
vor Okta. Das kann natürlich auch sein. Ja. Nee, also ist natürlich bedenklich und zu Recht ein Flop der Woche. Ich glaube.
Und ich sage dir eins, die sind ja jetzt noch in der Mitte der 52-Wochen-Range. Wir sind hier bald am 52-Wochen-Tief.
Ja. Naja, es ist natürlich bedenklich, ne, wenn gerade das dein Geschäftsfeld ist und dein Geschäftsfeld dann, naja, du selber dein eigenes, also es tut weh. Also es ist natürlich.
Ja, ist auch nicht zu entschuldigen.
Reputationsverlust, muss man einfach sagen.
Ah.
Ja, Reputation ist auch etwas, was mein Flop der Woche hier irgendwo mit angeht, und zwar Siemens.
Hier wird richtig eingepreist, dass die Zukunft grün ist.
Genau. Ja, also Siemens Energy ist ja Wahnsinn. Also eigentlich hatte er einen anderen Flop die Woche, aber dann habe ich heute zum Donnerstag gelesen, was mit Siemens Energy los ist, und dann dachte ich mir so, ach du Herrje, die Aktie eingebrochen um. Ja, 33,4% auf, ja, einen Schatten seiner selbst. Erneut gibt es Probleme natürlich mit Gamesa und Co. Und jetzt geht es schon mittlerweile daran, wie man sich refinanziert. Und man braucht jetzt schon, oder man möchte jetzt schon, oder man hat Vorgespräche geführt mit unterschiedlichen Parteien für Garantien mit Partnerbanken und auch sogar der Bundesregierung. Hilfe, lieber okay, Staat, stopp. Hilf mir, mir geht's nicht gut. Also, ganz, ganz schwierig, kann ich total verstehen, dass die Börse das ganz schlecht aufnimmt. Das ist nicht innovativ, das ist nicht vorangehend, das ist wirklich traurig. Ja,
weil die Asiaten gehen einfach mit ihrem technischen Know-how hier oder einfach und auch mit ihren Dumpingpreisen, das muss man einfach sagen, gehen in Europa rein, die gewinnen Ausschreibungen, weil in Europa geht's auch immer nur, der Preis ist heiß, ja, das und die EU wollte ja diese Woche eigentlich auch ein Maßnahmenpaket wieder rausbringen, aber da muss man auch mal, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber den Asiaten mal in die Eier treten. Das ist so, einfach mal sagen, jetzt ist Schluss, ihr überschwemmt uns hier mit Billigprodukten und das ist unfassbar. Ja, also es gab mal in Shanghai, habe ich die Woche gelesen, wurde Siemens-Technik mal verbaut bei einer Magnetschwebebahn, ja. Jetzt wollen wir in Deutschland eine Magnetschwebebahn bauen. Das wird nicht Siemens machen, das machen die Asiaten. Die kaufen sich die Technik und dann kopieren sie es, machen es günstiger, weil sie es subventionieren und schiffen es hier wieder rüber.
Ja.
Das ist doch unfassbar.
Ja, man muss natürlich dann nochmal differenzieren und nochmal einzeln noch natürlich aufschließen, aber das ist jetzt ein bisschen grob gesagt, aber wir wollen jetzt auch nicht die Schelte einstecken.
Weil einfach.
Aber es ist tatsächlich so, natürlich, wenn man hat gewisse Vorteile und den muss man sich dann natürlich auch nehmen. Und jetzt muss man sagen, der Analyst von JP Morgan Chase sagt, naja, das Risiko einer Kapitalerhöhung steht natürlich wieder, nur auf diesem Niveau ist ja die Kapitalerhöhung ja auch wenig wirksam. Und ohne die Garantien müsste das Unternehmen womöglich auf Großaufträge verzichten.
Aber es ist verrückt, die EU ist der zweitgrößte Binnenmarkt, glaube ich, der Welt, ja, also ja, von der Kaufkraft her, und wir schaffen es nicht, das auszunutzen. Ich habe die Woche einen richtig guten Podcast gehört, man will ja jetzt anfangen, dass man ausländische Produkte, also Produkte, die aus dem Ausland, die importiert werden in die EU, die unter klimaschädlichen Bedingungen hergestellt werden, dass man die mit einem Zoll belegt, ja, also damit man auch die europäische Wirtschaft schützt. Was macht man jetzt? Ah ja, dann testen wir das erstmal aus bei ein paar Sachen. Das, man muss sich nicht wundern, wenn die Unternehmen abwandern, ja, aus der EU. Die Idee der EU, ich liebe es, es ist eigentlich so genial, zu sagen, wir schließen uns zusammen, wir werden eine Union und stehen auf der Welt als große, starke Wirtschaftsmacht und behaupten uns, aber wir verfallen uns in so viel Klein-Klein, das ja, ist absolut unfassbar.
Das Klein-Klein und das auch relativ sehr enge Rahmen gesetzt ja, werden, auch teilweise völlig und nicht nachvollziehbar, das ist eigentlich genau das Problem. Das und wer jetzt denkt, naja, ich bin über Siemens investiert, habe ich ja Glück gehabt. Ja, Siemens hält immer noch weiter einen großen Anteil an Siemens ja, Energy und wiederum ja auch dann an Gamesa. Ja. Und hier tut halt alles weh. Ne? Der Einzige, ja, der sich glücklich schätzen kann, ist Siemens Healthineers Aktionär, denn der hat damit zum Glück nichts zu tun. Und jetzt geht's auch darum, ob Siemens hier Geld nachschießen muss. Siemens selber ziert sich noch und naja, irgendwann wird's wahrscheinlich auch der Fall sein, denn die
aber
Tochter will man ja auch nicht tot sehen.
Genau. Die Mutter hat ein großes Herz.
Ist so.
Ah, ich könnte mich aufregen.
Ja, es ist wirklich traurig.
Wirklich, wieder, ey.
Ist auch schade für alle Investierten, weil Siemens Energy klingt nach einem großen Versprechen. Ja. Ne? Also nachhaltig.
Ja, aber was machen sie? Gasturbinen und das Ganze.
Ja, das stimmt, aber die, ich meine, wir brauchen es am Ende, aber ja, man schafft es nicht. Das ist es halt.
Und ich sag dir eins, die Aktie kommt wieder hoch, wenn sie sagen, wir steigen bei Atomkraftwerken ein.
Ja, das kann ja sein. Ja. Wer weiß.
Mag meine Worte, in 3 Jahren.
Sieht die Welt anders aus.
Sieht die Welt wieder anders. Ach, rege ich mich auf. Worüber ja, ich mich nicht aufrege.
Ist?
Über Mike.
Stimmt.
Weil Mike hat uns sein Depot geschickt bei TraderFox. Den Link stellen wir auch in die Shownotes. Und ich würde einmal ganz kurz vorlesen, ja? Ja. Hallo, ihr beiden. Mein Name ist Mike. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Berlin und bin seit circa 2 Jahren an der Börse aktiv. Am Anfang bin ich ziemlich blauäugig in die Börsenwelt gestartet. Ich habe blind irgendwelche Unternehmen gekauft, ohne mich wirklich mit diesen auseinanderzusetzen. Zum Teil hatte ich auch Glück, wie zum Beispiel mit NIO oder Agro Blockchain. Ist das das Unternehmen von Agro Berlin?
Nee, Argo.
Ach, Argo. die ich dann auch gewinnbringend verkauft habe.
Das hast du verraten, wie alt wir sind.
Ja. Letztes Jahr wurde ich für meine überbewerteten Investments von den Bären abgestraft. Ich habe dann angefangen, ein paar Verluste zu realisieren und verfolge mittlerweile eine recht tech-lastige Wachstums-Qualitätsaktienstrategie, um diverse Zukunftstrends abzudecken. Und ich kaufe nur noch Unternehmen, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe, so wie man es auch machen sollte. Zudem habe ich mir ein Depotlimit von 20 Unternehmen gesetzt, um nicht den Überblick zu verlieren. European Lithium als Nummer 21 nur als Zock dabei. Diese 20 Unternehmen möchte ich in Zukunft noch weiter aufstocken und solange die Story und Performance stimmt, nehmen. Den Kauf von Einzelaktien setze ich noch auf 4 ETFs, um die nötige Diversifikation ins Depot zu bekommen. Hierbei setze ich auf den Core MSCI World, Digital Security, MSCI Europe, SRI und den MSCI Emerging Markets ex China. Alle 4 ETFs bespare ich monatlich. Ich habe zwar keine direkte Frage an euch, aber mich würde eure Meinung sehr interessieren und was ihr vielleicht anders besser machen würdet. Ich danke euch für euer Feedback und wünsche euch und der Community einen schönen Tag. Meine letzten 3 Käufe, dir, Pure Storage, Verse, Risk Analytics, meine letzten 3 Verkäufe, Nvidia, Teilverkauf, / Gewinnmitnahmen, SoFi Technologies und Unity Software. Bevor wir jetzt in das Depot schauen, was sagst du zu Mike? Ja,
schnelle
Marcel Lernkurve. Marcel, Mike, sprich zu Mike.
Wow.
Ich bin heute gut drauf.
Hoffentlich du kann ich gegen Baum gefahren.
Ich habe, glaube ich, heute noch nicht gegähnt. Also, liebe Hater, was schreibt ihr heute?
Das stimmt, ja.
Der Philipp hat tough, falsch eingeordnet.
Ja, gehört nicht zu. Stabil da.
Beiersdorf. Er
ist nicht unterm Tisch gerutscht.
Festgeklebt.
So, Mike, zurück in den Mittelpunkt. Und zwar, toll, dass die Lernkurve so schnell ist. Ne? Also ja, man klar gleich festgestellt, okay, gut, das lief jetzt ja, nicht so Bombe. Also komme ich jetzt mal ein bisschen auf Qualität und Wachstum zurück. Mhm. Und vor allen Dingen auch, dass mir sehr gut gefällt, direkt zu sagen, okay, mir geht es darum, ist diese Performance oder auch die Story des Unternehmens werthaltig in Zukunft noch ja, werthaltiger? Und das ist immer eine sehr gute Strategie, wie ich finde. Und insofern, ja, glaube ich, wird er damit langfristig erfolgreich sein. Ich bin aber aufs Depot natürlich gespannt, da gibt es sicherlich auch noch Interessantes dazu zu sagen.
Meine Kommentare. Also ich würde mich verabschieden von 20 Unternehmen. Weil er hat ja schon seine eigene Regel schon wieder gebrochen mit European Lithium.
Ja. Ist ja noch ein Zock, Mensch.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Die Erfahrung muss man machen. Ich würde auch weggehen von 4 ETFs, weil das Argument nötige Diversifikation lasse ich nicht gelten. Wer in den Core MSCI World investiert, der ist in 1800 Unternehmen investiert. Sorry, da bist du schon sehr investiert. Also das ist so ein bisschen wie, du hast 1800 Kühe auf einer Weide stehen und sagst, naja, ich hätte gerne noch 3.
Nochmal 3. Also sind ja auch nochmal ETFs.
Ja, und
man darf ja ETFs nicht als Unternehmen betrachten,
sondern
ETFs sind ja wirklich eine breite Masse, also sprich eine breite Streuung. Das heißt, ich kann zu den 1800 Kühen jetzt nochmal 300 von einem anderen ETF und nochmal und vielleicht nochmal die gleiche Kuh, die da drin ist, noch mit rein.
Das ist vielleicht das Geld würde ich mir sparen.
Ja.
Auch Digital Security, das sind alles so Themen-ETFs, wir haben auch schon drüber gesprochen, meistens fressen die einfach die Gebühren, da ein bisschen so die Outperformance auch. MSCI Europe, nachhaltig, du hast vermutlich alle Unternehmen eh schon im Core MSCI World. Den Emerging Markets ex-China finde ich doch ganz interessant, also wenn man sagt, man möchte auf Brasilien, Indien etc. setzen, da könnte man überlegen, ob man den Core MSCI World und den Emerging Markets noch ein bisschen mit reinnimmt. Aber da würde ich auch ganz ehrlich sagen, das sollte ein Investment für die Rente sein. Und wenn man von den Emerging Markets überzeugt ist, dann würde ich auch, ich will jetzt sogar noch nicht mal sagen, in diesen sauren Apfel beißen und auch China damit reinnehmen, sondern und wirklich vielleicht sogar umsatteln auf einen großen FTSE All World, also dass du wirklich alles drin hast, auch von A wie Amerika bis alles wie China. Also da würde ich es mir so einfach wie möglich machen, weil ich glaube nicht, dass man mit so einer auch European, mit so einer Nachhaltigkeitsstrategie wirklich einen Blumentopf gewinnt. Da ist ja zum Beispiel auch wahrscheinlich eine Siemens Energy da ordentlich mit drin in diesem ETF.
Ja.
Also beim ETF würde ich es immer einfach halten. Ja?
Ja.
Jetzt würde ich aber sagen, springen wir rein.
Genau, ich würde das noch teilen. Das würde ich noch sagen. Also das ETF, so wie du es gerade gesagt hast, würde ich es auch machen. Also vielleicht würde ich wirklich diesen MSCI World und für mich ist noch den Emerging Markets.
Genau, China, wenn man überzeugt ist.
Reicht völlig.
Auch und wenn er sagt, nee, mit Chinesen will ich nichts zu tun haben.
Ja, warum nicht? Ich meine, Indonesien läuft super, ne? Brasilien,
Indien,
und alles. Indien. Also es sind ja auch viele andere, abseits von den großen bisher, also klassischen, auch möglich, ne? Also das sollte man ja nicht unterschätzen. So, ganz oben. Fangen wir an, direkt mit Vicor. Oder Philipp, würdest du das genauso machen?
Vicor, es sagt mir gerade sogar gar nichts.
Genau, also Vicor, ich habe mal Vicor aufgemacht, sind ganz schön unter Druck geraten in den letzten Wochen und gerade auch jetzt zuletzt ordentlich runtergerauscht. Die Aktie selber ist mir so kaum geläufig, muss ich zugeben.
Was machen sie? Weißt du es?
Tatsächlich würde ich sagen, guck mal, bevor ich was falsch sage, ich glaube, sie sind Zulieferer für Nvidia unter anderem.
Vicor Corporation. Und,
ich habe sie tatsächlich nicht so sehr auf dem Schirm, das gebe ich zu. Aber wird sicherlich spannend sein, was du berichtest. Zu den Kennzahlen kann man vielleicht schon mal sagen, sie wachsen zwar, aber auch durchaus volatil. Also hier kann es auch mal durchaus hin und her gehen. Gerade auch bei den Gewinnen sind sie eher schwankend.
Sie sind ein modularer Power Support Solutions for World Changing Technologies.
Ja.
Kann ich tatsächlich nicht sagen, was da Produkte. Sie scheinen so AC-DC-Converter-Module. Sie scheinen doch so ein bisschen also in der Industrie tätig zu sein. Automotive, Computer Defense, LED, Rail und sie scheinen dort, was ist das? Converters und Module dafür zu machen. Vielleicht kann er uns auch mal drunter schreiben, wie seine Investmentidee dazu ist.
Genau, also man muss schon sagen, also die Aktie ist ziemlich volatil, auch über die letzten Jahre hinweg, ne? Also generell. Vielleicht hat er da einen sehr, sehr guten Punkt oder auch ein Grund, warum man da gekauft hat. Die Story wird wohl stimmen, sonst hätte er sie ja nicht im Depot. Insofern bleibt das spannend, auch wenn sie jetzt natürlich enorm unter Räder gekommen sind, wahrscheinlich auch aufgrund der schlechten Zahlen von Texas Instruments, die auch, ich sag mal, den ganzen Sektor so mit runtergerissen haben. Sicherlich nachvollziehbar. Ich würde eine weitergehen mit Enphase Energy. Auch hier ist er natürlich ein bisschen im Minus. Wir wissen alle, Enphase Energy hat jetzt nach den Quartalszahlen nochmal federn lassen. Ich bin mir sicher, dass das auch noch nicht das Ende der Talsohle ist, einfach weil es gerade nicht wirklich gut steht. SolarEdge hat enormst schlechte Zahlen gebracht oder auch vorweg angekündigt und Enphase wird auch da mitgerissen. Würde ich aufpassen, klar, Sparpläne könnte man laufen lassen, das ist kein Thema, aber ich würde jetzt nicht jedes Dip mitnehmen, um dann neu nachzukaufen, insofern aufpassen. langfristig stimmt natürlich hier auch, ja, die Story im Depot kann man sie auch behalten, nur würde ich den Zeitpunkt abwarten, dass wenn die ersten Zinsen in Sicht sind, die gesenkt werden, dann kann man so langsam wieder reingehen, glaube ich. Dann kommt dieser Optimismus zurück und dann ist Enphase eher eine Idee wert.
Xylem, tolle Idee, anscheinend auch tolle Produkte. Ich bin ja damals raus nach der Short-Attacke, weil hier für mich einfach zu viele Ungereimtheiten sind. Aber er ist plus minus null. Also wenn er überzeugt ist und sich vielleicht, ich würde mich mal mit diesem Short-Bericht auch auseinandersetzen. Wichtig ist, Shortseller verdienen Geld damit, indem sie Sachen schlecht reden. Also man muss das auch sehr rational betrachten.
Genau.
Ja?
Absolut. Immer.
Und
abwägen.
Deswegen. ASML sind wir beide auch mit dabei.
Ja.
Auch wieder plus minus null. Ich glaube, hier dauert es auch ein bisschen seine Zeit, bis diese Aktie wieder in Gang kommt. Aber man sollte Aktien, solche Dinger, wenn die Branche jetzt gerade mal so ein bisschen, naja, Überkapazitäten etc., ist ja auch in Ordnung. Man soll solche zyklischen, also das ist eine zyklische Branche, die soll man genau dann kaufen, wenn sie keiner haben will.
Ja, bei ASML noch dazu gesagt, sie haben den gewissen Unterschied, dass ASML selber mit den Zahlen zum absoluten Bullen sind, weil sie wirklich immer noch stark wachsen, die halten an der Prognose fest und das können sie auch und das Wachstum ist toll. Andererseits ist dieser ganze Sektor so stark unter Druck, dass er wieder von oben drückt und deswegen ist aktuell hier jetzt auch keine Performance zu erwarten, ganz klar. Aber langfristig, mittelfristig bin ich voll davon überzeugt, dass dieses Unternehmen richtig erfolgreich sein wird. Dann Verisk Analytics, auch ein tolles Unternehmen,
ja,
wirklich auch sehr, sehr stark gelaufen.
Nischenplayer tatsächlich.
Nischenplayer, richtig.
Aber coole Nische, die sie natürlich auch besetzen mit Informationstechnologie. Für ganz viele Branchen natürlich
auch. Absolut. Würde ich auch einfach beibehalten. Ich glaube, die Aktie wird ihm noch viel Freude bereiten. Dann kommen wir zu einer Aktie, die durchaus auch schon gut gelaufen ist zwischenzeitlich. Und du bist, glaube ich, auch investiert.
Bei dir? Nein.
Nicht mehr?
Ich bin damals, ich glaube, mit 40%, die ist so angelaufen.
Ja.
Da bin ich auch froh, weil die Zinsen jetzt natürlich auch immer teurer werden. Ich glaube, Landwirtschaftsmaschinen werden jetzt erstmal nicht erneuert.
Ja, es ist natürlich eine Finanzierungsgeschichte, ne? Das glaube ich auch kurzfristig wird es hier auch ein Unternehmen sein, was sich sicher unter den hohen Zinsen leidet. Ich meine, vom Chart her kann man jetzt nicht sagen, dass es ein wahnsinniger, ja, trauriger Gang ist, ne? Also dieses Plateau, was es erreicht hat, ist weiterhin intakt. Das ist auch alles okay. Die Unterstützungen werden noch bis 340 interessant. Und klar, da hat die Aktie ordentlich Raum, in diese Breite auch hin und her zu laufen. Aber einen starken Anstieg erwarte ich hier zumindest in den nächsten Wochen, Monaten nicht. Aber hier geht es ja um die langfristigen Investments und deswegen, glaube ich, ist die ja keine schlechte Idee. Intuit ebenfalls in meinen Augen. Hier hat er schon eine gute Performance, hat einen sehr guten Einstieg gewählt.
Dabei sein und bleiben, oder?
Breit diversifiziert, wirklich ein sehr stark technologisches Unternehmen, sehr breit technologisch auch, also sprich hier nicht nur eine Nische. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil bei Intuit.
Vertex Pharmaceuticals, Biotech, also er hat ja geschrieben, er setzt sich mit den Unternehmen auseinander. Ich habe bei Biotech mich einfach für den ganzen Bereich entschieden. Ich gehe mit Royalty Pharma. Ich kann nicht sagen, wie es um die Pipeline steht von Vertex.
Vertex hatte ich Ende 2021, Anfang 2022, als der Ausbruch kam auf dem Schirm und hat gedacht, kaufst du. Aber der Ausbruch ist natürlich immer so ein Grund auch, dass so eine Aktie durchstartet. Und dann steigt sie tatsächlich von 185 hoch auf 360. Also schöner Verdoppler seitdem. Hut ab, wer da mitgemacht hat. Ansonsten glaube ich, Vertex langfristig ja kein Fehler. Definitiv kein Fehler.
Oracle, ein riesen Cloud-Anbieter auf der Welt und hat natürlich so das coole SAP so ungefähr. Dazu schaffen sie es natürlich, die Kunden, die sie haben, auch stark in die Cloud zu bringen. Sind auf einem guten Weg. Teuer bewertet, muss man tatsächlich sagen. Weit über dem historischen Schnitt. Ich steige ja gerade ein mit den Dividenden, die ich erhalte. Ich bin gespannt.
Ja, hier ist noch ein bisschen Raum, der fallen kann. Ne? Das ist durchaus denkbar, dass es hier nochmal runter Richtung 80, 90 geht. Abwarten, aber ich glaube auch, Oracle ist auf einem sehr guten Weg, gerade nicht nur die Cloud, sondern auch die Übernahme von Churner wirkt ja jetzt erst so richtig, so nach den nächsten Jahren, wenn dann auch so ein bisschen mehr die Gesundheitsbranche da anvisiert wird digital. Insofern ist ja auch hier wirklich richtig Fantasie drin, glaube ich, macht da keinen Fehler. So, Amgen ist ebenfalls noch mit dabei, auch ein Biotech-Play, großer Dow Jones-Wert, ich glaube, da macht man langfristig auch nichts falsch, klar, defensiv, aber warum nicht? Alphabet, würde ich jetzt gleich mal noch mitnehmen, ist auch mit dabei. Ich glaube, auch nach den Zahlen ein absolutes, gutes, starkes Unternehmen.
Ja.
Für mich auch eine Ankerposition im Depot würde ich jetzt so auch nicht in Frage stellen.
Pure Storage. Ja, die Leute brauchen mehr Platz. Und da haben auch immer mehr Krempel. Je älter die Leute werden, desto mehr Krempel.
Ja.
Wäre hier so die Investmentthese. Ist, glaube ich, auch ein ordentlicher Dividendenzahler. Oder?
Ja, also Pure. Ist eine spannende Aktie definitiv. Ja, wächst ja auch.
Oh, nee, zahlt gar keine Dividende.
Nee, Dividende gar nicht, aber wächst halt im Kurs ordentlich, ne? Das muss man schon sagen. Und sie sind ja Data Storage, ne? Porous Storage, wollte ich gerade sagen.
Ach ja, das ist
wir verwechseln das gerade.
Ich verwechsel das.
Ich überlege bloß, wie sie hieß. Pure Storage ist ja ein digitales Unternehmen.
Ah, jo.
Und hier geht es ja um, ich sag mal, Daten.
Hier geht es ja um Tech-Qualität, Wachstum. Und
da sind sie ja ganz gut, weil sie ja Also sie sind jetzt in den Gewinnen, sie können auch jetzt, ich sag mal, besser skalieren noch und gerade auch die ganzen Daten, die anfallen, müssen ja irgendwo gespeichert werden und da ist Pure Storage durchaus eine echte Lösung. Was? Public Storage?
Ja, Public Storage
war das. Genau, das waren die kleinen Lager für alle, genau.
Es ist
das spät. Wäre Dividenden. Nö, warum? Das ist verwechselt man schnell mal. Das ist, glaube ich, im Aktienhorizont durchaus mal denkbar, dass man da was verwechselt. Adobe, ich bin investiert, was soll ich sagen, ich liebe dieses Unternehmen und wenn man die ersten Ergebnisse von Firefly oder KI, des KI-Modells, dann hat man schon sehr, sehr viele, viele, viele Milliarden Bilder erstellen lassen zum Beispiel. Also es scheint auch für die Anwender ein riesen Mehrwert zu sein, was wiederum dazu führt, dass Anwender dabei bleiben, upgraden und andere wiederum davon auch
Mehrwert anstecken. Ist ein Mehrwert.
Exakt, Punkt. Mehr kann man nicht sagen. Ich würde auch da nicht großartig dran rütteln.
Broadcom hat jetzt VMware geschluckt, oder?
Ja.
Deswegen, ich glaube, hier wird Broadcom in Zukunft positiv überraschen.
Genau, auch wenn jetzt natürlich Broadcom noch stark runtergekommen ist, also stark innerhalb der Range, ist immer noch, also alles so wild. Aber natürlich, weil der Chipsektor so ein bisschen schwankt und da auch durchaus ein bisschen humpelt. Und da muss man schon sagen, halb so wild, da die Kirche im Dorf lassen. Er hatte Nvidia reduziert.
Damit ist jetzt aber mal Schluss.
Jetzt
wird hier mal weiter das Ding durchgefeuert.
Ja, also klar, es hat immer noch 200% plus, ne, was auf der Uhr steht bei ihm, ist absolut top. Und klar, Nvidia bleibt ein Zukunftsunternehmen, was so viele Dinge abdeckt. Glaube ich, muss man so viel nicht mehr hinzufügen. Das Gleiche kann man vielleicht kurz schon mal machen mit Apple und Microsoft. Bei beiden auch wirklich absolut keine Sorge für die Zukunft, auch wenn bei Apple immer wieder, oh, jetzt nicht mehr die meisten iPhones in China und so, das ist wirklich alles. Das ist alles halb so wild. Am Ende freuen sich auch die Leute dort in China, dass sie Apple nutzen. Denn sind halt tolle Produkte. Ne? Ich glaube, wer in der Apple-Welt drin ist, wird das bestätigen können. Shopify, da hat er ein dickes Plus. Er ist zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen. Ich glaube, Shopify, klar, nicht billig. Aber der CEO Tobi Lübcke macht halt wirklich alles richtig mit dem Unternehmen, wie ich finde. Auch die Partnerschaften, super wichtig, super gut. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Nur sind ich halt fühl's echt gar nicht.
Die sind halt nicht billig, ne?
Also ich fühl's nicht und ich.
Also ich finde das
ich kann mir nicht vorstellen. Wenn
du blickst, du hast einen kleinen Laden oder irgendwas und sagst dir, okay, ich will jetzt auch in die digitale Welt, dann ist das ein super einfaches Modul, super einfache Lösung, dann, ich sag mal, dein Geschäftsmodell zu skalieren und das auch mit sämtlichen Zubehörsachen über KI, über Partnerschaften, Zahlungsdienstleistungen, die dir sonst viel kosten würde, das zu onboarden. Also es ist ein riesen Mehrwert für alle Händler, egal ob nur, also rein digital oder auch rein online, das ist völlig egal, oder beziehungsweise auch dann stationär, auch die können sich vervielfältigen. Also das ist wirklich ein riesen Geschäftsmodell, aber klar, auch nicht ganz billig bewertet.
Bloom Energy, mein Arbeitgeber, wir haben jetzt die Anlage auf dem Hof stehen.
Ich dachte, das ist Bloom Energy, sein Arbeitgeber, ich dachte, das passt.
Und sie machen ja so mit Wasserstoff etc. Ich werde mal versuchen, da ein bisschen was in Erfahrung zu bringen. Wir sind der erste europäische Partner.
Ja.
Krass, oder?
Glückwunsch.
Ich bin total gespannt. Ich würde eher mein Geld in diese investieren als in European Lithium. Aber das ist halt ein Zock, ne? Ist ein Penny-Stock und wenn die Aktie mal auf 1 Euro steigt, ich glaube aber tatsächlich, wenn diese Aktie zünden sollte, dann ist er raus, bevor der Kurs bei 1 Euro steht.
Kann durchaus sein, ja.
Ja, also wenn.
Dann muss man auch Gewinne laufen lassen. Ne? Aber ich glaube daran nicht, weil die ganzen kleinen Putzen, kleinen Versprechen von irgendwelchen Rohstoffaktien, das ist schon immer schief gegangen.
Ich traue immer nur denen aus Kanada, die an der Frankfurter Börse
sind. Und die kanadischen Biotech-Firmen.
Wo der Hund gekackt hat auf das Lithium. Der scheißende Hund auf dem Feld mit Lithium bei den 3000 Kühen.
Genau. Das ist, stimmt. Ja, also das ist super Mehrwert. Nee, also da, klar, aber zocken, warum nicht, ne? Kann man ja machen. Super Microcomputer als letzte Position noch mit zu erwähnen. Toll gelaufen, keine Frage. Ich glaube, wissen wir alle. Auch, finde ich, sehr stabil noch gehalten. Also auch, wenn andere jetzt schön runterkommen, Super Microcomputer bleibt auf seiner Ebene sehr weit oben. Gefällt mir auch sehr gut. Insofern, finde ich das Depot, und er hat es eigentlich selber schön gesagt, mit Qualität und Wachstumswerte. Also er braucht diese Zukunftsmodelle. Ja. Hier wirst du halt keine Chevron sehen. Hier wirst du keine älteren Geschäftsmodelle sehen, wo man, ich sag mal, so ein bisschen diese Zyklik groß hat und wo ja. die Frage ist, hier steht auch keine Lufthansa, auch kein deutscher Automobilhersteller. Ja. Finde ich alles richtig und alles gut, kann man so machen.
Würdest du ihm jetzt hier spontan eine Aktie ins Depot wünschen, wenn du ihm eine mitgeben sollen dürftest?
Ja, tendenziell gibt es natürlich da viele.
Eine.
Ja, mir fehlt, also nein, eine möchte ich mir nicht festlegen. Einfach um ihn da auch nicht zu sehr aus. Also,
sicher.
Ja, möchtest du eine mitgeben? Also ich will da auch jetzt nichts reinsetzen. Also er hat ja schon eine breite
Streuung. Wäre aber cool, wenn er vielleicht in einem Jahr nochmal wiederkommt.
Das wäre gut, ja.
Marcel, ich muss dich festnageln. Letzte Woche haben wir es verpennt. Spekulation der Woche.
Ja.
Also, Kamerad, das wird jetzt hier nicht zur Gewohnheit, dass wir nur noch alle zwei Wochen die Spekulation machen. 211.
Okay.
Du oder ich als erstes?
Ich fange an und würde sagen, ich mache mal ein bisschen was Makroökonomischeres.
Bitte?
Und zwar, wir haben beim Nasdaq die Tiefs von 14.000 gesehen und es wird dieses Jahr nicht tiefer gehen.
Die Nasdaq wird ab dem 26.10.2023 nicht mehr unter...
US Tech. Warte, US Tech ist waren... Moment. Es waren 12.6. Nee, was ist da jetzt? Ah, warte, ich schau noch mal, überleg du schon mal.
Dann können wir weiter. Ich hab
eine. Okay.
Meine wird sein, dass Siemens Energy... Wo stehen die heute?
Oha, das ist auch hart.
Siemens Energy steht heute... Wird unter 6 Euro stehen.
Okay. Ja, das ist hart, aber wahrscheinlich, leider Gottes.
Ende 2023 unter 6 Euro stehen. So, jetzt aber.
Wird nicht mehr unter die 12.500
rutschen. Da stehen sie heute?
Sie stehen jetzt wieder bei 12.6 und hatten heute schon mal 12.55 und werden nicht tiefer stehen als die 12.5.
Okay. Nicht mehr einmal unten drunter sein?
Die kommen nicht einmal drunter noch.
Okay.
Also das, der Index,
ne? Gut. Der kommt
da nicht drunter.
Dann machen wir weiter. Also vielen lieben Dank für die Einsendung. Und jetzt kommen wir vom Thema der Woche zur Investment-Idee der Woche. Ba-ba-ba-ba. Next Era Energy.
Hab ich mitgebracht. Ja, und warum? Wir haben letztens erst drüber gesprochen, die Aktie ist ja unter Druck geraten, runtergefallen, weil Next Energy Partners, also sprich die Tochterfirma, da wirklich, ich sag mal, die Aussichten stark gecuttet hat, auch die Ausschüttungen stark gecuttet hatte und deswegen auch hier natürlich der Grund, die Zinsen. Mhm. Aber nun hat Next Energy selbst natürlich die Quartalszahlen vorgelegt und da gab es eine Überraschung, und zwar eine positive. Und zwar hält man weiterhin an den langfristigen finanziellen Erwartungen von Next Energy fest. Man sagt, für 2023 und 2024 geht man weiterhin davon aus, dass der bereinigte Gewinn in dem Bereich, wie prognostiziert, auch bleiben wird. Man wird auch geht auch davon aus, dass für 25, 26 weiterhin ein Wachstum von 6-8% möglich sind und ein bereinigter Gewinn je Aktie eben auch da in dem Segment, wie Sie es eben gesagt haben, auch bleibt. Insofern bleibe ich hier weiterhin bullish, auch als natürlich, also gerade auch nachdem diese Nachricht rauskam, ist der Aktienkurs ja auch um gute, sage schreibe, 6-7% nach oben. Danach schwacher Handelstag, trotzdem weiter gestiegen. Auch heute, glaube ich, wieder zum Donnerstag nicht schlecht. Und man möchte weiterhin auch locker die 10% Dividendenerhöhung pro Jahr ermöglichen. Klares Signal, weil eigentlich war der Einbruch dann gar nicht so gerechtfertigt, weil eben dann doch dieser Einfluss von diesem Tochter gar nicht so groß ist, weil man eben auch noch ein bisschen anderes Geschäft hat und sich da trotzdem, ich sag mal, ordentlich das Ganze auch managt, die Thematik.
Ich sehe das völlig anders.
Okay.
Aber ich vertraue ich glaube denen kein Wort mehr. Ich glaube keinem Unternehmen, was 72 Milliarden Schulden hat bei 111 Milliarden Market Cap, die es nicht haben kommen sehen, was dort bei der Tochter passiert, glaube ich nicht.
Okay.
Also,
das sind doch zwei verschiedene, ne?
Genau. Was ihr daraus macht, schreibt ihr uns natürlich auch gern mal in die Kommentare, wäre mal interessant.
Absolut.
Meine Investmentidee ist LVM Asch. Und LVM Asch, also aus der Historie gesehen, war eigentlich immer ein guter Zeitpunkt zu kaufen, wenn das KGV so an der 20er Marke ist. Ich glaube, die Leute, die Schere zwischen Arm und Reich soll ja immer weiter aufgehen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, und wir haben eine kleine Tranche, auch FVM Asch für unseren Fonds gekauft, dass hier der Einstieg aktuell vielleicht doch ganz gut sein könnte.
Ja, also ich würde es persönlich jetzt im Privaten nicht, also deswegen die erste Tranche, ne? Ich würde noch nicht einsteigen, ganz einfach deswegen, weil der Abwärtstrend nicht gebrochen ist. Und da gibt es natürlich noch kein Signal. Aber generell bin ich bei dir. Natürlich, wenn der KGV historisch schon mal erreicht ist, ist schon mal ein gutes Signal. Und ich sage mal, die Unterstützungen sind schon recht nah und auch relativ stabil. Die Frage ist nur, wie weit fällt die Aktie noch? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die 600 nochmal getroffen wird. Aber dann, ich sag mal, ist wirklich sehr viel Unterstützung da. Und sehr viel Support auch charttechnischerseits. Insofern bleibt dann eigentlich auch nur eins zu tun, nochmal nachkaufen. Ne? So haben wir uns das zumindest gedacht für unseren Fonds, damit eben auch Mehrwerte für unsere Anleger entstehen.
Kommen wir zur Aktie der Woche, Marcel. Die DHL Group, ihr habt abgestimmt auf Instagram. Und es könnte sein, dass die Bundesnetzagentur sagt, sie müssen die Preise erhöhen für Geschäftskunden, weil es hier zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Ob das jetzt die News ist, warum ihr die DHL Group gewählt habt. Würdest du investieren? Bist du investiert?
Ich bin nicht investiert. DHL Group ist enormst runtergekommen. Das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass die rezessiven Tendenzen, gerade auch in Deutschland, aber auch weltweit, einfach eine gewisse Angst schüren. Das wird natürlich eingepreist, das ist ja keine Frage. Gerade Deutsche Post, und wir sehen es jetzt erst an den jüngsten Zahlen von UPS, da hat man es auch gemerkt, man hat sogar den Aktienrückkaufprogramm ein bisschen runtergeschraubt, weil es eben nicht so erfolgreich läuft. Und das ist eben auch bei DHL das Thema. Die Frage ist nur, ist es jetzt mittlerweile schon eingepreist? Und das ist natürlich wiederum nur beantwortbar, wenn wir wissen, wie die Wirtschaft so die nächsten Monate sich entwickelt. Aber klar, die Rahmenbedingungen sind nicht leicht. Die DHL wird das quasi abbilden. Und ich glaube, die Nachricht ist jetzt nicht so wahnsinnig gewichtig, aber ist zumindest erstmal trotzdem etwas, was mit belastet. Nachdem die Aktie ausgebrochen ist, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, hat sie jetzt zumindest diesen Trendkanal wieder erreicht. Mal schauen, ob sie jetzt da runterstürzt. Das ist jetzt die Frage.
Die Aktie ist plus minus null.
Könnte man in 12 Monaten, ne? Ja, jetzt mittlerweile ja.
Hohe Dividendenrendite KUV von 0,5 für nächstes Jahr. Ein KBV von 1,75. Dividende 5,25. KGV von 10. Der Markt sieht hier aktuell nicht so wirklich viel Wachstum.
Ja.
Und ich glaube, es gibt bessere Investments.
Ja, beziehungsweise ist das eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe, wenn die Aktie im Boden gebildet hat, mal wieder rein. So ein bisschen antizyklisch, würde ich fast schon sagen. Auch wenn es jetzt nicht der reinste Zyklus ist. Und ja, dann gehe ich hoch und nehme derzeit die Dividende von mir aus mit. Und dann kann man sie auch einfach wieder bei 45, 50 mal wieder rauswerfen und warten, bis der nächste abwärts kommt. Und insofern, hier brennt nichts. Also ich würde jetzt nicht einsteigen tatsächlich. Ich würde abwarten, bis der Boden gebildet ist. Auch hier tut dem keine Not.
Nee. Dann meine letzte Frage an dich. Die Quartalszahlen für nächste Woche.
Ja.
Wie schaut's da aus?
Weiter geht's mit dem Wahnsinn am Montag. McDonald's, und die werden bestimmt zeigen, wie gut wir alle
bestellt haben. Hast du mitbekommen, was McDonald's diese Woche macht?
Was machen die?
Es gibt, ich weiß nicht, ob es auf der gesamten Welt ist, es gibt den Fries Friday. Oh. Wenn du bei McDonald's für mehr als $1 kaufst, bekommst du umsonst Pommes.
Das ist geil.
Weißt du, wie viele Leute morgen, wenn ihr das hört, zu McDonald's fahren werden? Und du brauchst die App.
Ja, das mache ich.
Ich bin wenn es das gibt.
Ja, wenn es
das gibt. In Deutschland. Soll ich mal googeln?
Naja, vielleicht sehen wir dann einfach eine Push-Up-Nachricht, wird aufs Handy kommen wahrscheinlich. Ist ja auch ein wichtig relevantes, eine relevante App.
Muss man Free Fries Friday nennen die das.
Ah, okay. Ja, das wird ja spannend. Da würde ich sagen, lass mal beobachten. Ich mache schon mal weiter mit den Quartalszahlen. Ja, Checkpoint Software wird auch berichten, sicherlich auch interessant. SoFi ist ja hier und da auch noch im Depot. Arista Networks wird am Abend die Zahlen präsentieren. Das ist ja immer ein wirklich spannendes Ding, gerade auch im Thema Rechenzentren. Wie wird das gerade ausgebaut und so weiter. Am Dienstag gibt es die Zahlen von Pfizer, Amgen und Caterpillar. Außerdem am Abend dann AMD. Es wird auch Paycom Software berichten. Da bin ich besonders gespannt drauf. Aber auch die Match Group. Am Mittwoch CVS Health, Humana ist mit dabei, ST Lauder, die ja auch ganz schön federn lassen haben. Auch Verisk ist mit dabei. Am Mittwochabend Qualcomm, Mondelez, Airbnb, PayPal, McKesson. Donnerstag Eli Lilly, Novo Nordisk, die zwei relevanten Pharmaunternehmen
sind dabei. Ich bin gespannt, ob unsere Aktien dann noch im Plus sind.
Ja. Und auch Starbucks mit dabei. S&P Global wird berichten. Zoetis ist mit dabei. Shopify. Apple wird berichten nächsten Donnerstag. Stryker. Booking, Holdings, auch wichtig. Atlassian wird wieder zeigen, was sie können. Block ist dabei. Am Freitag BMW, dann auch die Zahlen von Sempra Energy und die Swiss Re. All das sehr, sehr spannend. Wir werden einiges verfolgen. Freitag noch Devonovia, da würde ich auch genau hinschauen.
Am Montag gibt's Dividenden von Campbell's. Am Dienstag JP Morgan, TD Ameritrade, Stryker, Edison International, Zimmer Biomed. Dann noch wird Morningstar, WD40 wird bezahlen. Am Mittwoch Verizon, Bristol-Myers, CVS, AT&T, General Mills Und am Donnerstag Inditex, Santander, Nokia, Delta Airlines, HP Fuller und am Freitag Bud. Da kriegen wir das erste Mal Dividende.
Nein. Ich glaube, das Extrakt
war so.
Der Extrakt war vor unserem Investment.
Ah, Dollarama, Pentair, also es ist einiges dabei. Marcel,
ja.
Ich bedanke mich bei dir.
Dito.
Nächste Woche Depot-Rückblick. Und,
oha.
Lass mich mal kurz reingucken.
Das wird wehtun.
Glaubst du?
Ja, also bei mir wird es auf jeden Fall wehtun. Klar.
Monatliche Entwicklung.
Ich habe es jetzt nicht am Bild, aber ich will es auch nicht vorhersagen. Trotzdem weiß ich, das
wird. Was ist denn bei mir so gut
nicht
gelaufen?
So geil.
Ich bin ja fast minus, ich bin ja mehr als 20% minus bei Denner hier.
Ja, ja. Aktie ist nicht gut gelaufen.
Coach, aber hier muss irgendwas richtig gerockt haben.
So schön. Darauf können wir ja nächste Woche eingehen, lieber Philipp.
Also, bleibt auf jeden Fall dran. Denn bitte, denkt immer daran. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.